Hi, hallo und herzlich willkommen zur Feinkost.
Da sind wir wieder.
Ja, lange ist's her.
Ich freue mich schon wieder. Ja. Jedes Mal sage ich, dass ich mich so freue. Aber muss auch, ne?
Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.
Ja, wir stehen heute hier bei 38 Grad Außentemperatur.
Ist es schon so?
Laut meiner Handy-App ja.
es gibt dieses Dingens, man nennt es Thermometer.
Das trage ich nicht immer bei mir, mein Handy hingegen aber schon. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist, es ist warm.
Genau.
Und wir geben unser Bestes, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Richtig. Wir wollen hier was Sinnvolles, Kluges raushauen wieder heute.
Genau. Und zwar habt ihr, unsere HörerInnen, darüber abgestimmt. Wir haben euch zur Auswahl gegeben High Protein. Das war auf vielfachen Wunsch von meinem Kollegen Andi, unserem Audioproducer, der gesagt hat, Rabia, mach doch mal High Protein. Und ich gemeint, ich darf das nicht entscheiden. ihr dürft das entscheiden. Und ihr habt euch für die Alternative entschieden, nämlich Intervallfasten. Und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Bevor wir das allerdings machen, müssen wir noch ein bisschen was nachholen. Zum einen habe ich noch kein Update zu meinem fermentierten Knoblauch gegeben. Das ist ja jetzt auch schon 2 Folgen her.
Mhm.
Und der ist natürlich inzwischen fertig fermentiert. Und er war richtig ekelhaft.
Ah.
Also das kann ich leider überhaupt nicht empfehlen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich nicht so der Fan bin von fermentiertem Knoblauch oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Auf jeden Fall war es nicht sonderlich lecker, was dazu führte, dass ich es leider entsorgen musste. Und seitdem läuft quasi in jedem Waschgang meiner Spülmaschine mein Glas mit, in dem ich das gemacht habe, weil es immer noch nach Knoblauch riecht und ich mich nicht traue, irgendwas anderes da reinzumachen. Das ist also mein Fermentiererfolg. Ich dachte, ich gebe hier mal ein Update. Vielleicht muss ich es einfach nochmal versuchen. Ich meine, Übung macht den Meister und so. Es hat mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt, auch nach meinem Kimchi-Desaster damals. Vielleicht werden Fermentieren und ich keine Freunde.
Ich habe da auch noch eine andere Sache, die nicht so war, wie wir dachten, dass sie sein würde. Erinnerst du dich?
Die Schokocreme.
Die Schokocreme ist einfach im Eisfach und wartet da darauf, dass wir sie sozusagen sofort auslöffeln, weil sie nur einen Tag haltbar ist. Aber die Sache mit dem Blätterteig.
Ja, das hat auch nicht funktioniert. Ich habe ja Blätterteig selbst gemacht.
Wir hatten den ja in den höchsten, also du hattest den in den höchsten
Dürren
gelobt.
Genau, stimmt. Ich habe ja erzählt, wie ich das gemacht habe und so und hatte auch das Gefühl, dass das gut wird. Und dann habe ich es aber aufgebacken und im Grunde war es irgendwie nur ein Klumpen. Und überhaupt nicht lecker, sondern hat einfach nur nach Mehl geschmeckt. Also auch dort muss ich noch ein bisschen üben.
Genau, also falls ihr gut seid in Blätterteig selber machen,
schickt
dann
uns eure Tipps.
Freuen
Wie
wir
kann
man
es besser machen als ich?
Ja.
Ja. So, das ist das eine. Und wenn wir gerade schon über Fails sprechen, dachte ich, sprechen wir auch noch über das Rosenwasser. Das hast du mir ja in der letzten Folge mitgegeben und ich habe gesagt, ich bringe was mit. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mich heute nochmal zur Vorstellung 38 Grad. Ich dachte, geile Idee, den Ofen jetzt anzumachen in der Wohnung.
Nein.
Habe den Ofen angemacht und habe Folgendes gemacht. Ich habe extra Eispacks draufgepackt, in der Hoffnung, dass es kühl hält. Und zwar habe ich, wie versprochen, Rosenwasser-Macarons gemacht.
Oh.
Es waren meine ersten Macarons. Deswegen sage ich direkt, sie sind jetzt nicht so der Megahammer. Sie sind ein bisschen zu lang drin gewesen und sind deswegen ein bisschen bröselig. Aber ich glaube, geschmacklich ganz gut. Und sie sind auch leider riesengroß geworden.
Das macht nichts.
So.
Mm.
Genau, also eigentlich sollten die rosa werden. Ich hatte aber auch keine rote Farbe mehr. Deswegen dachte ich, so ein süßes Blau mit so Rosenwassercreme. Das sind die Macarons. Du darfst dir gerne eins nehmen. Und ich sag aber, halt die Hand da drunter, weil es ist echt bröselig.
Ich behelfe mir jetzt mal. Dürfen wir das hier am Mikrofon einfach reinbeißen?
Wir verraten es keinem.
Mm.
Für den ersten Versuch nicht so schlimm, ne?
Warte, ich mache die Augen zu und dann sitzen wir im Jardin de Luxembourg auf einer Parkbank und freuen uns. Es ist wirklich gut. Es ist sehr gut.
Ich finde sie auch geschmacklich ganz gut.
Und guck mal hier, was hier los ist.
Stehen schon welche vorm Studio und gucken.
Sollen wir mal. Oh, und das Rosenwasser kommt so im Nachgang. Warte mal, komm mal rein.
Komm hin!
Oh Gott!
Wer ist da? Helena ist gerade reingekommen. Hallo. Sie hat gesehen, wie wir im Studio essen und hat ganz gierig reingeschaut. Und jetzt haben wir sie reingeholt. Jetzt darfst du dir auch ein Rosenwasser-Macaron nehmen.
Das ist so geil, Rabea. Okay, wow, weil
das sieht schon richtig fancy aus. Ja, es war der erste Versuch. Deswegen halt vielleicht die Hand runter, sie bröseln ein bisschen.
Wow, die Optik ist es richtig.
Es hat eine leichte Zitronennote noch. Aber dieses Rosenwasser kommt so toll durch. Das finde ich sehr beeindruckend. Und es schmeckt wirklich wie ein richtig guter Macaron aus Paris. Also ich
hatte jetzt auch einen, der war ganz chewy eigentlich. War ganz
wer
gut.
Hat den denn gebacken?
Ich.
Wow. Ich kenne bisher nur Fertigmacarons und dann war ich irgendwann der Überzeugung, dass die mir zu trocken sind.
Aber der nicht?
Nee, der ist total fluffig.
Yes!
Der ist fantastisch, wirklich. Also ich erinnere mich an meine Aufenthalte in Paris und habe bewusst und mit Absicht Macarons gekauft und mich tatsächlich irgendwo in den Park gesetzt.
Ja, das habe ich auch gemacht, als ich in Paris war.
Und die schmecken genauso, plus Rosenwasser, fantastisch. Ich bin beeindruckt und genieße.
Okay, es sind noch 3 da, das heißt, wir können uns hier noch durch die Sendung snacken.
Machen wir vielleicht nach der Arbeit dann, oder?
Oder so. Ja, und vor allem, die sind von außen so ganz hell, wenn man reinbeißt, werden sie auf einmal so hell türkis.
Ja, genau. Also es ist halt, also da ist Lebensmittelfarbe drin. Mhm. Und durch den Backofen bräunen die aber natürlich leicht an. Deswegen sind die nicht so quietschig blau. Aber in der Mitte, wo es quasi nicht gebräunt ist, kommt dann das Blaue raus. Ist eigentlich ganz süß.
Köstlich.
Toll. Oder?
Das sind also die Rosenwasser-Macarons. Offensichtlich besser gelungen als der fermentierte Knoblauch.
Ja.
Oder dann, der Blätterteig.
Genau, oder und dann werden wir jetzt gleich mal über Verzicht sprechen, weil sich das so gut
Jetzt sprechen wir übers Fasten.
Schön.
Dann danke dir, Helena. Lass es dir schmecken.
Vielen Dank dafür.
So. Ich packe hier mal wieder den Eisbeutel drauf.
Ja, genau.
Weil es ist echt warm in diesem Studio und es ist halt eine Frischkäsecreme da drin. Mit Rosenwasser halt. Und auch im Teig habe ich ein bisschen Rosenwasser rein. Und sonst zerläuft uns dieses Frischkäsezeugs.
Und wir wollen ja auch niemanden voll kauen die ganze Zeit. So.
Ja, ich sehe schon. Jetzt unterhalten sie sich da draußen über die Macarons. Gleich kommen sie alle rein. Hallo. Kann ich auch haben. So, genau. 3 haben wir noch und hier sitzen 3 Leute noch vor uns. Also es passt doch. So, jetzt aber. Wir sprechen über das Intervallfasten. Und da möchten wir, glaube ich, direkt klarstellen. Also zum einen sprechen wir nicht über medizinisch indiziertes Fasten, also um kein medizinisches Fasten aus gesundheitlichen Gründen, sondern wir reden quasi über diesen, ich sag mal, fast schon Ernährungstrend Intervallfasten in diversen Formen, wie er denn vorkommt. Und das heißt, wir sprechen auch nicht davon, sich irgendwie runterzuhungern und wir sprechen nicht davon, irgendwie einfach keinen Hunger zu haben und nicht zu essen, sondern wir sprechen wirklich darüber, bewusst auf bestimmte Mahlzeiten zu verzichten.
Genau.
Darum geht's heute.
Ich hatte schon mal nachgelesen, was der Unterschied zwischen Fasten und Hungern ist. Und es ist genau das, was du gesagt hast, dieser bewusste Part. Also Hungern ist dann quasi, also oder man kann auch in einem Zustand sein, wenn man zum Beispiel krank ist, Menschen, die kurz vorm Sterben sind oder im Sterben liegen, dass die den Appetit verlieren oder in bestimmten, wenn man im Zyklus ist, dass man manchmal keine Lust hat, was zu essen.
Medikamente, die appetithemmend sind.
Genau, also gibt verschiedene Varianten, warum man sozusagen freiwillig nicht isst so oder keinen Appetit hat.
Ja.
Genau, und dann gibt es eben dieses bewusste Verzichten und es gibt echten Hunger. Und Hunger ist ja ein sehr beherrschendes Gefühl. Also wenn man den Hunger nicht stillen kann, dann löst das massiven Stress aus. Es sorgt für Frust und dafür, dass wir weniger fokussiert sind, dass wir unkonzentriert sind, aggressiv werden.
Hangry.
Und auch unruhig. Genau. Also das ist auf jeden Fall eine komplette Unterscheidung.
Genau, und es geht auch nicht darum, dass sich Leute komplett runterhungern, zum Beispiel, weil sie an einer Essstörung leiden. Deswegen hier vielleicht auch die kleine Triggerwarnung. Wir werden am Ende dieser Folge auch ein bisschen über Essstörungen sprechen. Also für alle, für die das irgendwie ein schwieriges Thema ist, ist diese Folge dann vielleicht nichts. Gerade weil das Intervallfasten halt auch gerade für Menschen, die an einer Essstörung, egal welcher, leiden, ziemlich gefährlich werden kann. Aber dazu später mehr.
Genau, lass uns doch noch einmal, bevor wir richtig einsteigen, noch sagen, für wen es dann noch nicht geeignet ist. Also Menschen, die essgestört sind, Menschen, die stillen,
Genau, und Schwangere?
Schwangere, Menschen, die Stoffwechselerkrankungen haben.
Oder auch andere chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Menschen mit einer Niereninsuffizienz, die sollten nicht fasten. Menschen mit Herzproblemen sollten nicht fasten. Also hier grundsätzlich, wenn ihr überlegt, ob ihr irgendwie fasten wollt und ihr seid nicht ganz sicher, ob das was für euch seid, sprecht am besten einmal über den Arzt, der kann einschätzen, ob ihr irgendwelche Erkrankungen habt, bei denen das problematisch sein kann. Oder er kann euch natürlich dann grünes Licht geben. Also wenn ihr mal eine Mahlzeit ausfallen lasst, weil ihr keinen Hunger habt, dann ist es auch nicht schlimm. Aber wenn ihr halt wirklich Langzeit auf Essen verzichten wollt, dann sprecht es am besten vorher mit einem Arzt ab, damit ihr euch nicht selber schädigt.
Genau, Menschen mit Migräne, bei denen kann es sogar Anfälle auslösen. Und auch diejenigen, die Blutdruckmedikamente zum Beispiel nehmen, weil beim Fasten auch innerhalb von wenigen Tagen schon der Blutdruck massiv abfallen kann und dadurch kommt man dann eben in gefährliche Situationen. Und was auch noch ein Punkt ist, es gibt ganz viele Bücher darüber, wie toll Fasten oder Intervallfasten für Krebskranke ist. Mhm. Und die sind wissenschaftlich noch nicht belegt. Also es gibt eigentlich... Also es gibt schon Tierversuche auf dem Gebiet, aber es gibt immer noch längst nicht irgendwelche Erkenntnisse, die wirklich stichhaltig sind, um damit Krebskranke sich nicht sogar sehr, sehr stark schaden.
Aber die Quintessenz ist, grundsätzlich ist Intervallfasten nichts Schlechtes, nichts Schlimmes, aber es muss natürlich irgendwie auch zu euch passen. Deswegen informiert euch da vorher und vielleicht können wir heute auch so ein bisschen was dazu beitragen. Fangen wir aber erstmal mit Fasten so allgemein an. Also Fasten hat ja eine unfassbar lange Tradition. Das ist häufig religiös begründet, also zum Beispiel an Yom Kippur im Judentum wird gefastet. Dann haben wir die siebenwöchige Fastenzeit bei den Christen. Dann haben wir den Ramadan im Islam, wo quasi erst nach Einbruch der Dunkelheit gegessen werden darf. Im Buddhismus zum Beispiel gibt es keine feste Fastenzeit, sondern da setzt man ja sowieso eher Wert auf so einen asketischen Lebensstil. Und es gibt halt eben auch Leute, die dann zum Beispiel aus politischen Gründen fasten, nach dem Vorbild Gandhis oder zum Beispiel an Krishnas Geburtstag. Aber das ist nichts, was quasi, ich sag mal, vorgeschrieben durch die Religion ist, wobei das natürlich auch anderen Religionen freisteht, ob sie da mitmachen oder nicht. Wir wollen aber heute gar nicht auf dieses religiöse Fasten schauen, sondern ich wollte damit nur zeigen, dass auf Essen verzichten eine lange Tradition haben kann. Jetzt wollen wir uns aber mal die etwas modernere Form angucken, die auch als Langzeitmethode der Ernährungs, der Essensaufnahme angedacht ist, nämlich das Intervallfasten oder auch intermittierendes Fasten. Davon gibt es unterschiedliche Formen und auf die würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal ein und erklären ganz kurz, was es damit so auf sich hat. Allgemein ist im Grunde, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt auf Essen verzichtet. Allerdings gibt es dort eben unterschiedliche Modelle, wie man fasten kann. Zunächst aber will ich von dir wissen, Ina, hast du schon mal gefastet?
Ja, habe ich.
Wie war's?
Genau, ich habe vor vielen Jahren, ich glaube so zum Ende des Studiums hin, habe ich mal so eine Woche oder 10 Tage sogar gefastet und das lief damals noch unter diesem Stichwort Heilfasten, mit dem berühmten kleinen Apfel, den man dann zum Fastenbrechen essen darf. Und war sehr, sehr interessant, aber auch anstrengend. Also,
das ist dann aber schon eher so, ich esse den ganzen Tag nur Gemüsebrühe und
ja, nur trinken und sonst nichts.
Das ist schon nochmal die krasse Version vom Fasten.
Ja, genau. Also ich habe es einmal gemacht, aber danach auch nie wieder. Und was ich beeindruckend fand, war, dass du das tatsächlich nach 1-2 Tagen wirklich so eine Euphorie oder so eine Energie freigesetzt wird, von der man gar nicht weiß, dass die da irgendwo möglich ist.
Ja, meine Theorie dahinter ist, dass der Körper einfach denkt, oh, das ist jetzt aber schlecht. Ich tue jetzt aber mal so, als wäre es gut, damit ich hier doch noch irgendwie lebend rauskomme. Das ist meine Theorie dahinter, aber ich esse auch viel zu gerne. Tatsächlich habe ich aber auch schon mal gefastet und zwar habe ich die sogenannte 2-5 Fastenkur gemacht. Das heißt, dort isst man 5 Tage normal und 2 Tage isst man sehr reduziert. Fand ich, ging auch. Aber dann dachte ich irgendwie, boah, eigentlich, ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt essen, jetzt habe ich hier Fastentag, ist irgendwie Müll, sollst du nur 500 Kalorien zu dir nehmen, hatte ich irgendwie keine Lust drauf und deswegen esse ich jetzt halt einfach, wann ich hungrig bin. Und dann fallen auch mal Mahlzeiten aus, wenn ich halt keinen Hunger habe, aber wenn ich halt Hunger habe, dann esse ich halt. So. Grundsätzlich aber ist es so, dass diese 2-5 Fastendiät tatsächlich eine der bekannteren Formen dieses Intervallfastens ist. Das Problem, was häufig vor so einem Intervallfasten ist, ist nämlich, dass man einfach immer isst. morgens, mittags, abends. Da isst man halt Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und weil man das halt so macht, macht man es halt, ohne wirklich noch zu gucken, brauche ich jetzt noch was? Bin ich jetzt noch hungrig? Sagt mein Körper mir, dass ich jetzt noch was essen oder trinken muss? Sondern das Essen halt so ein Gewohnheitsmechanismus geworden ist, weil man denkt immer, vielleicht gucke ich da noch mal, vielleicht kriege ich 500 Jahre nichts mehr, deswegen muss ich das Stück Kuchen jetzt noch essen. Da sind wir ja sehr, sehr anfällig auch, was das psychologisch irgendwie angeht. Von daher ist es ja irgendwie schon noch mal auch ein guter Punkt, um die Ernährung umzustellen, zu sagen, boah, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so den Kontakt zu einer gesunden Ernährung verloren. Jetzt probiere ich mal Intervallfasten und gucke, ob ich damit quasi resetten kann.
Ich habe ja beim Intervallfasten diese 16:8 Methode auch benutzt und das war auch, also dass man sozusagen, man lässt eine Mahlzeit weg, wahrscheinlich entweder das Frühstück oder das Abendessen und nutzt die Nacht sozusagen mit. Also eigentlich merkt man davon gar nicht so wahnsinnig viel. Und was ich daran beeindruckend fand, war auch, dass es nicht um den Tag selber so wahnsinnig geht, sondern dass, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dass auch die Nachwirkungen ziemlich massiv sind. Also, dass sich der Appetit verändert, dass sich die Portionsgrößen verändern, dass man einfach ganz andere Gelüste hat.
Genau. Jetzt haben wir schon zwei unterschiedliche Formen des Fastens genannt, nämlich die 2:5 und die 16:8 Formen. Wir haben auch schon so grob angeschnitten, worum es dabei eigentlich geht, nämlich 5:2 an 5 Tagen der Woche wird normal gegessen und an 2 Tagen der Woche wird bei Frauen zwischen 500 und 800 und bei Männern zwischen 800 und 950 Kalorien, glaube ich, gegessen. Also sehr, sehr reduziert, wenn man mal davon ausgeht, dass ein durchschnittlicher Erwachsener also um die 1800 bis 2500 Kalorien am Tag isst. Und das macht man eben 2 Tage die Woche, die kann man sich frei auswählen, das kann man am Stück hintereinander machen, das kann man aber auch montags und freitags machen, je nachdem, wie man das irgendwie gerade will. Wichtig ist dann eben nur, dass man die Kalorien reduziert. Was aber bei allen Tagen gleich ist, dass nicht vorgeschrieben wird, was man essen soll. Also es gibt für die fastenfreien Tage kein Kalorienziel. Das heißt, automatisch zum Abnehmen ist es nicht gemacht, wenn ich zwar an 2 Tagen nur 500 Kalorien esse, aber an allen anderen Tagen viel mehr Kalorien, als ich verbrauche, weil ich denke, oh, heute faste ich ja nicht, da kann ich mir alles reinschieben, dann funktioniert das natürlich nicht.
Aber wie gesagt, es ändert sich ja auch was in deinem Verhalten. Genau.
Aber da muss man natürlich dann gucken, wie man das ganze Fasten einarbeitet. Und zum Beispiel, wenn man am Fastentag dann trotzdem nur seine 500 Kalorien mit einem Big Mac reinfährt, zweimal die Woche.
Reicht das? Ich glaube nicht.
Weiß ich nicht. Wie viel hat so ein Big Mac?
Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, ein Cheeseburger hat so 350 oder so.
Oh Gott.
Also sagen wir mal vor, zwei so Cheeseburger. Ja, genau. Oh, also dann bringt es natürlich irgendwie auch nichts, was so Ernährungsumstellung oder so angeht. Und deswegen ist es hier halt so, dass es eben keine Einschränkungen gibt, was man essen darf. Man sollte aber, wenn man das macht, natürlich darauf achten, dass man genug Nährstoffe aufnimmt, dass man trotzdem viel auf Gemüse setzt, auf vollwertige Kohlenhydrate, auf wichtige Eiweiße und so weiter. Und das eben auch versucht, auch an den kalorienreduzierten Tagen umzusetzen. Und das ist ja die Form, die ich gemacht habe. Und ich muss sagen, ich fand das ganz schön schwer. 500 Kalorien isst du halt die ganze Zeit Gemüse so. Und dann machst du dir vielleicht noch ein Rührei. Das sind dann so, wenn du 2 oder 3 Eier isst, sind das auch so 300 Kalorien. Und dann ist gar nicht mehr so viel übrig. Also da muss man wirklich richtig haushalten mit dem, was man isst. Ich persönlich, als jemand, der eine komplizierte Beziehung zu essen hat, war mir das dann zu obsessiv. Wirklich immer zu gucken, okay, wie wenig esse ich? Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich habe noch Hunger. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch heute Fastentag und so weiter. Deswegen auch hier nochmal, wer sowieso immer schon so ein bisschen Probleme hat mit Essen, ist die 2:5 vielleicht nicht so die super gute Idee. Einfach weil man sich sehr viel damit beschäftigen muss, was man isst. Und dann halt auch, also so geht es mir, ich werde dann sehr schnell obsessiv und dann ist es irgendwie auch nicht geholfen.
Und da empfiehlt sich aber diese 16:8 Methode, ne? Also du musst im Grunde nur durchhalten.
Ja.
Und dich darauf konzentrieren, dass du irgendwie keine Milch in deinen Kaffee kippst. Und das war's schon. So, und
genau,
dann kannst
also zum Beispiel, wenn man das Frühstück weglässt. Ja, so, das genau. Geht ja irgendwie schnell.
Also dann isst du sozusagen von 20, dann hörst du 20 Uhr auf mit dem Essen und fängst am nächsten Tag um 12 Uhr wieder an. Dann hast du halt ein Frühstück weggelassen oder du hörst abends früher auf um 18 Uhr. Dann kannst du am nächsten Tag schon um 10 wieder was essen. Also es ist so... Ist eigentlich ganz, ganz praktisch, lässt sich tatsächlich sogar irgendwie in den Arbeits- und Familienalltag integrieren.
Ja, man muss einfach nur lange schlafen, dann merkt man das auch gar nicht, dass man nicht isst. Also finde ich jetzt sowieso immer die beste Lösung, einfach lange schlafen und dann nicht essen. Finde ich, funktioniert wunderbar. Aber tatsächlich, genau, das ist eben so, dass einfach eine Mahlzeit weggelassen wird. Das heißt, man isst 8 Stunden und 16 Stunden isst man nicht. Das ist quasi so die Regel. Daher kommen die Zahlen. Und ähnlich dessen ist auch das Dinner Canceling. Und der Name verrät es schon, man lässt halt einfach an 2 bis 3 Tagen das Abendessen ausfallen. Das heißt, es ist nicht ganz so starr, wie wenn ich jeden Tag an der Woche das Abendessen ausfallen lasse. Aber halt an einigen Tagen lasse ich es einfach weg. Was ja zum Beispiel gerade bei den Temperaturen, da esse ich eigentlich überhaupt kein Abendessen. Und da esse ich sowieso insgesamt super wenig am Tag, weil es einfach viel zu warm ist. Also da spielt das dann so mit rein. Also für alle, die sich vielleicht mal so ein bisschen rantasten wollen und mal gucken wollen, brauche ich denn mein Abendessen überhaupt oder ist denn 16, 18 was für mich? Die können ja erstmal mit Dinner Canceling anfangen und dort sich irgendwie so ein bisschen rantasten. Und dann haben wir noch eine dritte Methode, die ist auch sehr beliebt, nämlich das Alternate Day Fasting. Und da wechselt man quasi Fastentage und normale Tage, nenne ich sie mal in Anführungsstrichen, ab. Also immer 1, 2.
Also im Grunde kann jeder machen, wie er es braucht, damit es irgendwie angenehm ist, damit es in das Leben passt. Also, ne, also ich kann ja nicht so viel lange schlafen, weil ich ja so zwei natürliche Wecker zu Hause habe, die dann
ey, ich habe auch einen sehr laut miauenden Wecker, aber witzigerweise, es wird nur mein Mann davon wach, deswegen ist mir das egal. Aber eine unserer Katzen kommt immer so ab um 5:30 und sitzt da im Bett und macht miau. Miau. Und will essen, ja. Und zu mir kommt sie dann immer erst, wenn sie gegessen hat. Dann legt sie sich nämlich zu mir aufs Kissen und dann kuscheln wir noch eine Runde und dann stehen wir auf.
Der Intervallfastentakt ist nichts für sie.
Nee, das ist definitiv nichts für unsere Katze. Genau, aber warum man das macht, das hat irgendwie alles den gleichen Grund. Denn man versucht, den Körper irgendwie so ein bisschen, zum einen mit einer niedrigeren Kalorienzufuhr ein bisschen anzuleiten und man versucht ihn natürlich auch so ein bisschen insgesamt zu unterstützen. Da vielleicht ganz am Anfang, der Körper entgiftet nicht durch Fasten. Der entgiftet auch nicht durch eine Saftkur oder durch, ich trinke eine Woche nur Gemüsebrühe, sondern der entgiftet, wenn man 2 gut funktionierende Nieren und eine gut funktionierende Leber hat. Und dann macht er das 24/7, ohne dass man 120 Euro für eine Saftkur ausgibt.
Mein Lieblingswort in dem Zusammenhang ist Entschlacken.
Ja, so. Das gibt's auch nicht. Es gibt keine Schlacken im Körper und so weiter. Also das passiert dadurch nicht. Allerdings ist es so, und da weisen zumindest Tierversuche darauf hin, dass der Körper dabei entlastet wird, besser eigenständig zu entgiften. Also zum Beispiel ist es so, man hat das bislang nur bei Mäusen versucht, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Es gibt zu intermittierendem Fasten eine sehr, sehr, sehr dünne Faktenlage aus der Wissenschaft.
Aber ganz viel Literatur,
genau. Und es sind alles nur Vermutungen, und wahrscheinlich ist es so, und vermutlich ist das dann die Auswirkung und so weiter, aber es gibt sehr, sehr wenig wissenschaftliche Studien dazu. Was allerdings schon getestet wurde, ist an Mäusen, dass man die hat fasten lassen und hat dann quasi allgemeine Fastenzeiten eingehalten. Und dort hat man dann eben gesehen, dass die Mäuse, die gefastet haben, ihren Diabetes, der ihnen zugefügt wurde, ich weiß nicht so genau, länger nicht hatten als die Mäuse, die nicht gefastet haben. Das heißt, man konnte die Symptome eines Diabetes besser regulieren, weil das Ganze dadurch so war, dass dadurch, dass man weniger Schadstoffe quasi in den Körper reingeballert hat durch das Fasten, hatte die Leber mehr Möglichkeiten, das Insulin abzubauen. Und dadurch konnte man den Diabetes besser kontrollieren. Man geht davon aus, dass das bei Menschen genauso funktioniert. Das heißt, wenn man Diabetes hat, könnte es sogar helfen zu fasten oder bevor man es bekommt. Da kann es vorbeugende, mir fehlt das Wort. Damit kann man vorbeugen. So. Allerdings kann man es halt noch nicht belegen, weil man es bei Menschen noch nicht gemacht hat. Und deswegen hier sehr, sehr dünne Faktenlage. Allerdings ist es ja auch so, und vielleicht möchtest du das jetzt übernehmen, dass der Körper ja, wenn wir essen, ziemlich viel arbeiten muss. Und diese ganze Arbeit fällt weg, wenn man nicht isst. Worum geht's?
Also ihr kennt es ja sicherlich, wenn man so abends nach der Arbeit super hungrig nach Hause kommt und man macht sich so eine große Portion Essen und dann schaufelt man sich die rein, genau, Nudeln, Kohlenhydrate zum Abend und kann man irgendwie schlecht schlafen, weil das nämlich alles arbeitet.
Genau, denn die Verdauung arbeitet, es rumort, der Körper ist unfassbar angestrengt, also Verdauung braucht ja unfassbar viel Energie. Und wenn diese Energie dann halt in die Verdauung gesteckt wird, dann kommt der Körper halt nicht so richtig zur Ruhe und man schläft schlecht. Und was dabei halt eben auch passiert ist, dass man nicht nur schlecht schläft, sondern die ganze Energie, die fürs Verdauen raufgeht, die kann halt auch nicht für andere Zwecke verwendet werden. Also unser Körper macht immer
zuerst Verdauung.
Tausend Sachen simultan vor allem. Also sonst könnten wir hier nicht stehen, Muskeln anspannen, reden, lesen, atmen. So nichts davon ginge, wenn der Körper nicht in der Lage wäre, viele, 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 viele Dinge simultan zu machen. Irgendwann stößt natürlich auch der Körper auf die Grenzen. Und dann ist zum Beispiel die Zellerneuerung, also die Zellreinigung, die zum Beispiel funktioniert besser, wenn der Körper nicht die ganze Zeit mit Verdauen beschäftigt ist, weil dann kann der mehr Energie auf die Zellreinigung verwenden. Und das heißt, dort kann zum Beispiel dann auch hier sehr dünne wissenschaftliche Basis, aber das ist die Vermutung, das kann dann zum Beispiel besser funktionieren, was dann zum Beispiel dazu führt, dass man ein bisschen jünger aussieht und so weiter. Und natürlich auch nicht so schnell altert, insgesamt so vom Körper.
Was, glaube ich, so der GAU ist für den Körper, ist schweres Essen und so ein Verdauungsschnaps, von dem wir behaupten, dass er uns
das
hilft,
Gegenteil ist der Fall tatsächlich.
Zu verdauen, genau. Also zuerst wird der Alkohol abgebaut, das heißt, der Körper hat wahnsinnig viel damit zu tun, ja, diesen Schnappes irgendwie runterzukriegen und dann kommt es erst ans Essen und ans Eingemachte.
Und Alkohol lähmt halt auch den Darm. Von daher ist es insgesamt einfach keine gute Idee, danach zu trinken.
Also wer mit dem Fasten zum Beispiel Gewicht reduzieren möchte,
kein
dem sei empfohlen, auch nicht zu saufen.
Genau. Verdammt.
Ja.
Genau, also das zählt halt noch dazu. Tatsächlich ist es eben auch so, dass der Körper während den Essenspausen eben übrig gebliebene Fettreserven angreift. Wohingegen beim Heilfasten, also bei diesem sehr radikalen, so ich esse wirklich gar nichts, oder auch bei einer Saftkur, da werden dann eben auch schon Muskelgruppen angegriffen. Und das will man ja eigentlich nicht. Man will ja nicht, dass Muskeln abgebaut werden. Und bei diesem kurzzeitigen Fasten, also über diese 2 Tage oder über diese 16 Stunden, dann greift der Körper eben nur auf Fettdepots zurück und dann kann man natürlich auch besser abnehmen. Und das ist eben der Vorteil, dass das Ganze quasi ein sehr kurzer Fastenzeitraum ist und dadurch lange durchgehalten werden kann und deswegen auch eben als Ernährungsumstellung dienen kann und eben keine Crash-Diät ist, die man irgendwie 2 Wochen durchhält. Also ich sowas wie auf ich esse für immer Low Carb, wäre für mich persönlich überhaupt nichts, weil ich viel zu gerne Kohlenhydrate esse. Und das könnte ich nie im Leben lange durchhalten. Wohingegen auf Frühstück verzichten, ja, ob ich mir jetzt
das
ein labberiges Toast
schon
reinfahre oder nicht, ist dann halt irgendwie auch egal. Das kriege ich schon hin.
Ja.
Und von daher wird es eben auch gerne als Langzeitmethode, als wirkliche Ernährungsform angewendet und eben nicht als reines Crash-Ding, ich versuche jetzt schnell 7 Kilo abzunehmen oder so, sondern halt wirklich als nachhaltige Ernährungsform. Und Stand jetzt gibt es auch keine wissenschaftlichen Belege, die dagegen sprechen. Also es gibt nichts, wo man sagt, das könnte gefährlich werden, außer eben bei den Personen, über die wir ganz am Anfang unserer Folge schon gesprochen haben, nämlich zum Beispiel bei chronisch Kranken und so weiter. Dort muss es dann immer in Absprache mit der Ernährungsassistenz oder eben dem Arzt erfolgen. Aber so grundsätzlich für alle, die gesund sind, ist Fasten erstmal eine gute Sache und man kann im Grunde nicht so viel falsch machen.
Nee, und du kannst es halt tatsächlich auch, also du kannst deinen Alltag meistern. Das ist ja vielleicht was, wovor die Leute viel Angst haben, weil dieses irgendwie so eine Woche zu Hause sitzen und nur Brühe trinken, da geht's schon an die Substanz, ne? Da ist man dann schon auch manchmal platt und schummerig und irgendwie, ne? Oder man ist auch mal schlecht drauf. Also die sagen ja, also die ExpertInnen sagen ja, dass da eben auch Dinge freigesetzt werden, auch psychologisch und psychisch, ne? Mhm. Also dass du hast ganz wirre, wilde Träume und da verbinden sich Sachen miteinander, die man sich nicht vorstellen kann. Und also so lauter Dinge, die da eben auch mit rausgehen aus dem Körper im Grunde. Und das ist beim Intervallfasten ganz anders, weil du einfach nur im Grunde vielleicht einfach nur eine Mahlzeit weglässt und einen bestimmten Takt einhältst. Und das geht mit Familie, das geht mit einem Job. Also das kann man mit einem Vollzeitjob ganz normal auch machen tatsächlich.
Und wir haben ja auch einfach über Jahrtausende Menschengeschichte gelernt, dass das eine super sinnvolle Ernährungsform ist, wenn man es denn gut verträgt. Denn früher war es ja so, da hat man ein Tier gejagt, also ganz, ganz früher.
Als wir noch, nein.
Bevor wir geboren wurden, da hat man ja tatsächlich einfach noch Tiere gejagt und dann hat man die gegessen. Und wenn du halt Pech hattest, kam dann halt erstmal eine Woche lang kein Mammut vorbei oder so. Und dann hast du halt nichts gegessen. Und dann hat man sich halt die Bäuche vollgeschlagen, wenn was da war. Und dann hat man halt mehrere Tage nichts gegessen und fertig. Und dann hat man wieder gegessen. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Und jetzt durch unsere Industrialisierung von Essen durch, immer verfügbar und immer viel zu viel. Und überall ist zu viel Zucker und zu viel Fett und zu viel Salz drin. Haben wir das halt verlernt. Auch einfach nach Hungergefühl zu essen oder eben halt auch einfach mal nicht zu essen. Vollkommen wirre Idee. Einfach mal nicht essen. Und dieses intermittierende Fasten kann da halt wieder so ein bisschen hinführen und deswegen eben auch als schonende Variante dabei helfen.
Und das ist auch wirklich beeindruckend, weil man kann es wirklich sehen, dass es bei Kindern noch funktioniert. Ne? Dass dadurch, dass die sozusagen, wenn die sich ihre Nahrung selbst holen, beim Stillen zum Beispiel, und man da nicht auf die, also bei einem kranken Kind musst du das Kind wiegen, und dann stillst du und dann packst du das Kind wieder auf die Waage und dann weißt du, da sind irgendwie 30 Gramm Milch drin. Ja, ganz furchtbar. Aber wenn du ein gesundes Baby hast, dann holt es sich die Portion, die es braucht, um zu wachsen, um genau die Funktion des Körpers zu erlangen, die es braucht, um zu lernen, um das Gehirn zu entwickeln und all diese Dinge. Und wenn man das weiterverfolgt, und dem Kind die Möglichkeit gibt, nur dann zu essen, und nur so viel zu essen, wie es wirklich braucht. Und
das ist ja echt das Schlimmste. Du hast es dir auf den Teller gepackt, jetzt musst du es essen.
Nee.
Und jetzt muss man sich von den Eltern anhören, dass man zu dick ist, ey.
Naja, also es ist wirklich, es funktioniert, ne? Zu sagen, okay, das Kind hat heute sehr, sehr wenig gefrühstückt oder sehr, sehr wenig zum Mittag gegessen. Ja, okay. Dann wird wohl der Körper gesagt haben, ich brauche gerade nichts.
Ja.
Und dann sind es halt irgendwie zwei Mahlzeiten später irgendwie drei Stullen und man denkt, wo ist es das jetzt hin?
Ja,
also,
genau.
Ist toll.
Aber, und das ist quasi die Kehrseite dieser Medaille und die haben wir ganz am Anfang der Folge schon angesprochen und auch als wir über die 2:5 Diät gesprochen haben, für Menschen, die anfällig für Essstörungen sind, würden wir das Intervallfasten tatsächlich einfach abraten, einfach weil man sich da so reinsteigert und dann auch mit Kalorienzählen wieder anfängt, was ja auch sehr schnell obsessiv werden kann. So von wegen, ich habe jetzt eigentlich noch mega Hunger und mein Körper, ich habe gerade Sport gemacht, aber ich habe nur noch 100 Kalorien übrig. Deswegen esse ich jetzt nichts mehr. Das soll es ja irgendwie auch nicht sein.
Und das triggert diesen Kontrolldrang. Ne?
Ja, genau.
Also es ist das Einzige, was wir als Erwachsene wahrscheinlich dann noch kontrollieren können, ist, was wir mit unserem Körper eben selber machen.
Ja.
Und das ist ja bei Menschen, die unter einer Essstörung leiden, einfach auch sehr ausgeprägt.
Genau. Und deswegen hier immer ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und auch wenn man irgendwie merkt, dass man, wenn man zwar vorher noch keine Essstörung hatte, aber wenn man irgendwie merkt, dass man durch dieses sehr strikte 16 Stunden nicht essen, 8 Stunden essen, aber man hat halt einfach schon noch in Stunde 9 Hunger, dann muss man halt einfach gucken, was für den Körper am besten ist. Aber grundsätzlich ist es so, und damit sind wir beim Fazit, dass Intervallfasten erstmal eine gute Idee ist für alle Menschen, die gesund sind. Die können da erstmal nichts falsch machen. Und es gibt eben unterschiedliche Formen von Fasten, je nachdem, was für einen besser passt.
Genau.
Und damit sind wir beim Gruß aus der Küche. Und ich habe dir diese Woche nichts mitgebracht, weil wir fasten.
Okay, so machen wir das.
Gott sei Dank. Kann ich mich nochmal raus.
Aber ich werde es tatsächlich mal, also ich hatte mich jetzt eine Weile nicht damit beschäftigt, weil es irgendwie alles, ach, du weißt schon, das Leben und so.
Das Leben.
Aber ist es eigentlich, sollten wir das mal wieder machen. Das tut eigentlich ganz gut.
Ja, so ist es.
Also belest euch, wenn ihr wollt. Wir gucken mal, dass wir euch vielleicht auch noch ein paar Links in unseren Onliner packen, damit ihr nochmal nachgucken könnt und ein paar Orte findet, wo ihr euch informieren könnt über das Thema.
Ja.
Und dann reden wir das nächste Mal wieder über Essen.
Ja, genau. Weil tatsächlich, ich fand es auch wirklich schwierig, die Prozesse hinter dem Fasten zu erfassen. Also wirklich ganz genau zu gucken, was passiert im Körper, wenn wir nicht essen. Ich bin dann häufig nur auf so esoterische Sachen wie halt Entschlacken und so ein Shit gestoßen. Von daher, auch dort werden wir nochmal ein bisschen gründlicher nochmal gucken und euch dann auch eben nochmal ein paar Links zu der Wirkweise im Artikel verlinken.
Und es ist ja auch so ein bisschen problematisch, also es ist ein Ernährungstrend, so wie viele andere Versionen von Nahrungsaufnahme ein Trend sind. Und ja, also da wird uns wahrscheinlich in 15 Jahren jemand sagen, oh Gott, auf keinen Fall, niemals nicht Intervallfasten, das macht das und das und das und das. Aber das wissen wir jetzt noch nicht.
Genau, also, und Stand jetzt, und wir können uns nur auf den aktuellen Stand der Wissenschaft berufen, ist es okay. So, braucht es jetzt nicht, aber kann man wohl machen.
Gut, dann schauen wir mal. Genau.
Das war's von uns. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.
Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.